Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 35, Jahresabschluss Liga-Punkteführer. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim Bartling und ich bin wie immer nicht allein, denn an meiner Seite ist wie immer mein Co-Host Christoph Bengstein. Christoph, ich grüße dich.
Moin Moin, grüße dich.
Christoph, da du mich anderweitig ignorierst, vielleicht fruchtet das ja hier. Melde dich bei mir oder ich werde allen erzählen, was für dummes und faules Stück Scheiße du bist, der nichts, also wirklich gar nichts in seinem Leben im Griff hat.
Ich weiß, es tut mir leid. Ich mach wieder mehr Aufnahmen mit dir.
Also wirklich, das kann ja nicht sein hier. Initiative Ravaged das komplette Metagame seit einem Monat und wir haben da noch nicht drüber geredet.
Stimmt. Aber es war Weihnachten und Neujahr und was weiß ich alles.
Gab Geschenke. So fängt's an, weißt du, mit dem Basic Land. Zweites Weihnachten reicht das nicht mehr, da muss man schon mal zwei Scryen oder zwei Counter verteilen. Die werden immer gieriger, ne? Nächstes Weihnachten, zack, du guckst nicht richtig, 5 Leben verloren, Karte gezogen und zum Abschluss darfst noch eine Kreatur reinlegen, die 3 Marken kriegt und Exproof hat. Es ist wirklich alles der Wahnsinn.
Ja.
Weihnachten so eskaliert. Viele tolle Sachen.
Hashtag weiße Weihnacht.
Ich habe neulich gelesen, dass die Deutschen dieses Jahr im Schnitt oder letztes Jahr 550 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben haben. Wo schätzt du dich da ein, Lo?
Deutlich niedriger. Ich überlege gerade mit den... Nee, also ich bin da deutlich niedriger. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber ich bin dieses Weihnachten tatsächlich sehr, sehr günstig weggekommen. Wie war es bei dir?
Ja, ähnlich. Also ich habe mit meiner Freundin abgemacht, dass wir uns gegenseitig einen Kochkurs schenken, den wir dann cool zusammen machen. Also genau, was auch immer ganz cool ist, so einfach ein bisschen Quality Time zu verbringen und zack, ja noch coole Dinge zu tun. Von daher, da steht die schwarze Null. So, das wird dann irgendwann erst teuer, wenn wir diesen Kochkurs machen. Und dann in der Familie blieb das auch alles sehr... Es ist ja auch nicht so viel, was man irgendwie noch beschenkt, ne? Also irgendwie, es war eh schon nie super viel. Es war immer eh irgendwie so Mama, Papa und die Großeltern irgendwie. Und das wurde jetzt auch nicht... Ich habe auch nicht irgendwie irgendwo gewichtelt oder sowas. Also irgendwie, das ist alles sehr, sehr auf kleiner Basis geblieben. Also ich war auch deutlich unter den 550 Euro auf jeden Fall.
Ja, bei meiner Freundin und mir tatsächlich auch ähnlich. Wir planen dann immer, uns gegenseitig irgendeinen Urlaub zu schenken.
Ja,
auch wir müssen cool. Es dann nur schaffen, gleichzeitig frei zu bekommen.
Ja, wobei deine Freundin war Lehrerin?
Genau, richtig.
Ja, da ist jetzt zumindest die Zeiten weit vorher planbar, wann man ja dann irgendwie mal in Urlaub kann.
Ja, genau.
Und deckt sich richtig. Ja vielleicht auch mit Semesterferien.
Ja, tatsächlich das ja nicht. Also deswegen klappt das genau nicht, bei den letzten Malen immer so.
Ach, krass, echt?
Das war, ja, also die letzten Jahre war das tatsächlich, wenn es bei ihr losgeht, habe ich gerade Prüfungen oder so. Also auch genauso frei gegenüber Prüfungen oder nicht. Und wenn ich dann frei habe, hat sie nicht. Also dann geht es bei ihr irgendwie gerade wieder los. Deswegen hat das genau die letzten Monate und Jahre überhaupt nicht gepasst. Deswegen wird das immer so lose festgehalten. Und dann mal schauen. Vielleicht wird es dieses Jahr ja besser.
Du, Urlaub in Deutschland ist ja der neue Trend, ne? Warum nicht einfach mal irgendwie Timmendorfer Strand? Ist noch nicht so weit weg.
Ja, genau. Mama, Papa, ich komme nach Hause.
Ja, schön Strandkorb mieten oder so. Genau.
Ja, na gut, da komme ich her irgendwie. Das ist für mich nicht Urlaub. Also da nicht so richtig, ne? Also Urlaub heißt ja auch irgendwie weit weg, ne? Wo du keinen kennst, wo du auch so ein bisschen deine Ruhe hast. Und ja, also keine Ahnung. Deswegen die ganze Ecke, also ran an die Ostsee, da bin ich groß geworden. Das habe ich lange genug gesehen.
Aber wie wäre es denn dann mal mit Bayern? Zum Beispiel Kaufbeuren oder Hof?
Ah ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe auch gehört, da kann man Legacy spielen.
Legacy wird überall gespielt, auch in Kaufbeuren oder Hof. Da haben wir bei Twitter nämlich eine Umfrage gemacht, dass wir einfach mal geschrieben haben, so ey, weil das auch an mich herangetragen wurde oder an uns herangetragen wurde, jetzt im ganzen Verlauf des ganzen Turnieren irgendwie so, gefühlt ist es immer sehr viel, aber man weiß eigentlich gar nicht, wann und wo das ist. Also so, es fehlt einem immer so ein bisschen was. Da haben wir auf Twitter einfach mal geschrieben, ey, wo kann man eigentlich so diese Monate, also jetzt Januar, Februar, noch groß Magic spielen? Also Legacy vor allem Ding. Mhm. Und dann kamen tatsächlich so Antworten, wo ich einfach nicht gedacht hätte, dass es da eine Magic-Szene gibt. Also Hof zum Beispiel, ja, das kennt man von den da ansässigen Tradern irgendwie. Aber ich hätte nicht gedacht, dass da Events stattfinden. So, und irgendwie auch Kaufbeuren, habe ich noch nie gehört. Jetzt habe ich irgendwie bei uns auf dem Discord kam einer und meinte, dass in Hildesheim gezockt wird. Im Spielbrett, was da wohl irgendwie auch ein Laden oder ein Verein ist, weiß ich nicht. Was ich einfach alles verrückt finde. Also so, man ist, es passiert dann ja doch sehr viel unterm Radar irgendwie, ne?
Ja, total.
Also das fand ich echt, echt krass. Und dazu dann ja die Evergreens, ne, die man ja deutschlandweit kennt, wo immer Legacy abgeht, so, ne? Also Aalen, Siegen, Tübingen, Freising, Bocholt wollte ich sagen, Bottrop, das sind immer so die Dinger, die mir danach irgendwie einfallen, wo auch was geht. Früher doch auch mal irgendwie Dortmund und Bochum oder so, war da nicht auch mal irgendwie was?
Bestimmt, ich habe das irgendwie alles nicht so aktiv wahrgenommen, weil das für mich immer zu weit weg war.
Ja, ich habe in Dortmund habe ich das Auenland im Hinterkopf und in Bochum heißt es, glaube ich, Lotus Vale, aber ich weiß nicht, ob und wie viel da irgendwie gespielt wird, keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht. Aber genau, ich glaube, da gehen wir nachher nochmal drauf ein.
Ja, dass, genau, dass man da lass da uns weiß. Nachher nochmal drauf eingehen. Ansonsten habe ich gesehen, es ist die große Zeit der Jahresendveranstaltungen. Und unter anderem habt ihr ja hier, sowohl ihr im Keep 7 in Lübeck, als auch wir vom Magic Keller Hannover haben Jahresendranglisten. Und da habe ich gesehen, bist, glaube ich, alle formatübergreifend, bist du, glaube ich, Neunter oder so. Kann das angehen?
Keine Ahnung.
Also ich weiß auf jeden Fall, Legacy bist du Zweiter.
Ja, das ist genau, nicht schlecht. Richtig. Ja.
Das ist nicht schlecht.
Ja. Kann ich, genau, aber ich werde damit auch dann in das Abschlussturnier im März dann, der Erstgesetzte kann dann gar nicht, werde ich tatsächlich auch als Erstgesetzter da wahrscheinlich spielen dürfen und dann darf ich eine wunderschöne Custom-Matte ergattern. Wenn ich denn, wenn ich mich denn durchsetzen kann.
Wenn du der Legacy-Barbo wirst, nämlich.
Wenn ich der Legacy-Barbo werde.
Ja, ist gut. Ich gucke gerade mal hier. Ich sehe dich, aber die Excel-Tabelle ist leer. Das ist ja verrückt.
Es kann sein, dass die auch umgestellt werden, weil jetzt ja die dieses Jahr oder das 2022-Saison ist durch und jetzt die 23er wird vielleicht jetzt aufgesetzt.
Ja, daran wird es liegen. Aber hier im Legacy bist du auf jeden Fall in der Top 8. Am 8.3. kann man dir da die Daumen drücken.
Gibt es bei euch auch ein Turnier oder wird das einfach nur nach Ende des Jahres irgendwie festgehalten und danach gibt es Preise? Wie war es bei euch?
Bei uns wird es nach Ende des Jahres festgehalten. Es gab ja auch, also es gab ja zwei Ligen in Hannover. Es gab einmal die FNM-Liga und es gab die Turniertag-Liga. Und die Turniertag-Liga, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so wirklich verstanden. Weil da die Punkte so ganz komisch vergeben wurden. Also ich glaube, da war das irgendwie so, wenn du ein Turnier mit 16 Spielern gewonnen hast, hast du 16 Punkte für diese Liga bekommen.
Ja.
Und wenn du dann in einem Turnier mit irgendwie 78 Spielern Zehnter geworden bist, hast du 68 Punkte für diese Liga bekommen.
Ah, okay.
Also so war das irgendwie so, immer, du hast immer so viele Punkte bekommen, wie Leute unter dir waren in dem Event.
Okay,
und das wirkte dann auf mich irgendwie alles sehr hanebüchen, weil auch irgendwie noch Pre-Releases mit reingezogen wurden und sowas. Also das war alles, ich habe das echt alles sehr, sehr früh nicht verfolgt. Und ich kann euch jetzt mal eben nachgucken, hier in dieser Turniertag-Liga bin ich auf Platz 26. Ja. Aber es gab auch die FNM-Liga. Und da habe ich es dieses Jahr auf den 4. Platz geschafft.
Ah, sehr gut.
Habe ich am letzten Tag habe ich noch den vom 5. mich hochergattert. Und mit einem Punkt vor dem 5. Ja. Was aber keinen Unterschied macht, weil da wird prozentual ausgeschüttet, dass nämlich gesagt wird, also es gibt ja dieses, es haben glaube ich ganz viele FNMs, dass das Prinzip irgendwie ist, man kauft sich mit dem Eintritt quasi einen Booster, was in den Preispool geht. Also bei uns ist das sehr, sehr transparent. Ich glaube, das ist ein Booster für den Preispool und 1,50 für den Raum. Das sind glaube ich diese 6 Euro Eintritt, die man irgendwie da zahlt. Und dieses Booster, was in den Preispool geht, ist dann, dann kann es natürlich sein, dass am Ende des Abends Booster überbleiben, weil das von der Ausschüttung halt, ne, alles nicht immer so hundertprozentig klappt, irgendwie so. Und alle Booster, die im Verlauf des Jahres überbleiben, werden gesammelt und werden dann am Ende prozentual nach der Jahrestabelle ausgeschüttet. Das heißt, der erste Platz von der Jahrestabelle hat 12,5% aller Booster bekommen. Der zweite Platz hat 10% aller Booster bekommen, der dritte 7,5%. Und dann Platz 4 bis 10 haben je 5% aller Booster bekommen und irgendwie 11 bis 20, glaube ich, 2,5% und dann irgendwie 21 bis 30 noch je 1% der Booster gekriegt.
Mhm.
Ja, was dann im Endeffekt, glaube ich, mit 8 Boostern nach Hause gegangen irgendwie. Was dann nett ist, ne? Also, du.
Bei sonst, 1% oder bei den 5%?
Nee, bei 5% bin ich mit 8 Boostern nach Hause gegangen.
Ja, okay.
Was dann in Ordnung ist, ne? Weil es hieß irgendwie so von wegen, ja, 150 Booster sind im Pott. Von daher, das war fein. Also da konnte ich sehr gut mitleben. Und ich glaube, da ist noch ein Promopack für jeden. Und ab diesem Jahr ist das noch anders. Ab diesem Jahr ist es so, dass immer auf den 4-0er von der Woche davor eine Bounty ausgesetzt wird und jeder ein zusätzliches Booster kriegt, wenn er den besiegt. Oder ein Promopack kriegt, wenn er den besiegt.
Ah.
Also die lassen sich da immer coole Dinge einfallen. Was ich auf jeden Fall ganz nice finde. Das macht schon echt Spaß, da immer so zu zocken, wenn man nur so ein paar Anreise mehr hat. Ja.
Ja.
Ganz früher, jetzt ich auch noch kurz, ganz früher gab es das, Mega-FNM hieß das, glaube ich, oder das Super-FNM, das war mal das letzte FNM des Jahres, wo dann, da gab es diese Rangliste nicht, da wurden alle diese Booster aufgeteilt unter den Gewinnern von dem FNM. Das heißt, da kamen dann immer so 60 Leute irgendwie aus ganz Norddeutschland für dieses FNM, weil klar, weil es gibt ultra krasse Preise so. Und da haben sich dann zu Recht auch einige der Regulars beschwert und meinten so, ey, wir querfinanzieren das ganze Jahr über gegen, ist doch scheiße. Und so wurde das dann recht schnell dann geändert in diese Rangliste. Ja.
Das finde ich auch total sinnvoll. Also, dass man da auch nicht ein Competitive-Event draus macht, sondern tatsächlich auch einfach das irgendwie denen zurückgibt, die da auch vor allem mit Teilnahme geglänzt haben und das eben genau finanziert haben.
Weil je mehr du halt teilnimmst, desto höher bist du auch irgendwie in der Liste, logischerweise, ne?
Ja, genau, richtig.
Also das fand ich dann doch schon irgendwie ganz angenehm so, ja. Ja, so fing es dieses Jahr auch wieder an. Also wir haben das erste Legacy FNM des Jahres schon hinter uns. Wir irgendwie am, also wir spielen hier in der Kirche so, am 6. war Dreikönig, da haben wir dann uns mit ein paar Leuten privat in der Kneipe da getroffen und gespielt. Aber dann letzte Woche war schon ein großes FNM.
Wie viele wart ihr?
Wir waren, glaube ich, eine Menge. Also das fing jetzt ja auch an, dass die 5 Events gleichzeitig angeboten haben, nämlich Draft, Commander, Modern, Pauper und Legacy. Und dass zum ersten Mal die Tische nicht gereicht haben. Und das war krass. Also ich glaube, im Legacy alleine waren es, wenn ich es richtig erinnere, glaube ich 24, 25, irgendwie sowas.
Ja, krass.
War auch echt viel so, ne? Also irgendwie auch so ein paar Leute von weiter weg, die irgendwie da waren, die einfach Bock auf Legacy hatten, so. Und wenn du da dann stehst irgendwie so und dann sagen musst du, meine Tischnummer hier aus der App, die gibt's nicht, dann, das war, hatte ich lange nicht mehr. Also ja, das war echt krass.
Aber cool, ne? Also man freut sich ja doch noch, dass das dann auch gerade im neuen Jahr frisch, die meisten haben noch irgendwie frei oder sonst wie was, obwohl nee, dann wäre wahrscheinlich schon nicht mehr, weil da ist ja nachher Heilige Drei Könige gewesen, dass es dann aber mit so vielen doch direkt reinstartet, weil ich glaube auch 24 ist ja auch für euch schon eine stattliche Nummer. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Nee, genau. Es ist über Average. So, ne? Also ich glaube, dass das in Hannover immer schon ganz gute Zahlen sind. Also so 15, 16 hast du eigentlich immer. Aber genau, 24 merkt man dann doch, dass das ein Ausreißer nach oben ist auf jeden Fall.
Ja, mega cool.
Ja, total. Es wird doch immer größer so, ne? Also irgendwie das ist vielleicht so jetzt der alte Mann-Gedanke in mir, der irgendwie sagt so, aber so hier sind so viele neue, ich kenne die ja alle gar nicht mehr. Wo sind denn hier die ganzen Leute, die ich alle noch kenne? So. Aber ich glaube, darum sind wir da gewöhnt. Und es ist ja auch, also bottomline, netto ist das ja auch eine schöne Sache, dass einfach immer mehr neue Leute kommen. Also so, ich freue mich auch über jedes Gesicht, was ich da ein bisschen häufiger sehe. So. Nur habe ich halt auch die FNMs genossen, wo du irgendwie weißt, du spielst halt einfach 4-mal gegen 4 Jungs, die du kennst, so, und das sind alles so deine besten Buddies, so nach dem Motto, weißt du? Und heute spielst du halt schon immer noch mal 2-mal gegen Leute, die kennst du nicht. Und die sind zwar immer noch alle da, so, aber es sind dann immer Leute da, die du nicht kennst. Das ist immer so ein bisschen, ja, was heißt schwierig, ne? Das stört mich auch nicht, aber da merkt man so ein bisschen den Unterschied.
ich finde das eigentlich schon cool, wenn da auch immer so ein paar neue Gesichter dabei sind, die so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Weil ansonsten hast du halt besonders so beim FNM, gerade wenn es überschaubar ist, baust du deine Sideboards auch nur auf die Decks zurecht, so die du erwartest. Und ja, ich finde das eigentlich manchmal sogar ein bisschen langweilig, wenn das alles so sehr vorhersehbar ist. Nicht jeder hat eine unfassbare Reach an Decks, die er spielen kann. Nicht jeder hat den Pool, um jetzt eine große Menge an Decks zu spielen. Und deswegen finde ich es cool, wenn da auch nicht nur Leute, die verschiedene Decks spielen, dabei sind, sondern auch einfach mehrere Leute und da ein bisschen Rotation dabei ist, beziehungsweise neue Gesichter auch immer wieder dazukommen.
Ja, genau. Das war ja die berühmt-berüchtigte Geburt des Hannover Sideboards, dass man Freitagmittag gefragt hat, wer kommt heute Abend alles? Und es dann irgendwie so aufgrund der Daumen in der WhatsApp-Gruppe so sich die Karten ins Board gesteckt hat. Das, also, ja, und ich komme ja jetzt auch einfach aus FNMs oder so, da wo ich sag mal, Magic spielen gelernt habe irgendwie oder sehr viel Magic gespielt habe früher, sowohl Maastricht als auch Oldenburg, da waren die FNMs halt klein. So. Also gerade so Maastricht, das waren so 6 bis 8 Leute, Modern waren es mal 12, aber dann war die Hütte auch voll. Und dann in Oldenburg, als ich da gespielt habe, erinnere ich mich irgendwie, dass ich einmal nur gegen den Storekeeper gespielt habe. Da war ich alleine da. Und auch aus Bremerhaven mit dem Auto gefahren, so, ne? Aber ja, gut, fährst halt 1 Stunde oder 1 Stunde 10 oder so. Und einmal kam ich hin, da waren wir zu 5. Da hatte ich in der ersten Runde das Bei, hab die 2. Runde verloren und hatte in der 3. Runde wieder das Bei. Weil der Wizards Event Reporter damals eher jemandem 2 Beis gegeben hat, als dass er Leute gegeneinander gepaart hat, die schon mal gegeneinander gepaart waren. Ja. Und irgendwie sind die Ergebnisse da so komisch gelaufen bei 5 Leuten, dass ich eben 2-mal das Bei bekommen habe. Und das heißt, ich bin halt hingefahren, hab 1 Stunde mir die Zeit verschlagen, hab ein Spiel verloren, hab mir 1 Stunde die Zeit verschlagen, durfte mit 2 Boostern nach Hause. Also das war ein ganz komischer Abend. Also solche Erlebnisse hatte ich auch alle, ne? Und deshalb irgendwie so, man freut sich noch, wenn man einfach weiß, so, ey, Freitagabend ist die Hütte voll, es ist viel da, es ist geil. Nur sollte man irgendwie gucken, also, ne, ist ja jetzt auch Anfang des Jahres, so, nicht den Teufel an jemanden malen, aber es wird ja jetzt dieses 5. Ding irgendwie in Hannover sehr regelmäßig eingeführt. Ich glaube, soll jetzt rotierend Pre-Modern, Pauper oder Pioneer immer Freitagabends sein. Und wenn man merkt, dass da halt so viel Zuspruch ist, also Pauper waren 16 Leute, ne? 16, die Pauper gespielt haben im FNM. So, und das ist dann, dass ich eben sage, so, ey, da muss man irgendwie gucken, so wie man das macht, ob man das mit den Zeiten irgendwie unterschiedlich setzt, dass die anders anfangen oder so, oder keine Ahnung. Wird immer noch, also wird ja Methoden und Mittel und Wege geben.
Bestimmt.
Ja. Das war es mal einfach, also erstmal so negative, also was heißt negative Erfahrung, ne, ist auch viel zu drüber. Aber wenn du da erstmal irgendwie sitzt und irgendwie guckst, irgendwie so die Runde, du hast 7 deine Pairings und 7 sitzt du noch nicht einmal, weil du keinen Tisch hast, das ist so, ja, okay.
Ja, das ist schon, genau, klar. Das ist dann die Schattenseite, wenn man dann zu viele Leute hat.
Ja, genau. Und zum Turniertag kommen sie nicht, weißt du? Was schade ist, weil es gibt ja diese coole Institution des Turniertags hier in Hannover irgendwie so. Und den haben wir, du warst ja an meinem Geburtstag mal da irgendwie so, da haben wir, glaube ich, zur 11 gespielt, den Turniertag. Ja, am Tag danach war großes Kartenladenturnier in Hannover, aber trotzdem ist das irgendwie so, ja,
ja.
Krass. 11 Leute.
Ja, genau. Ich glaube, genau, das war das Hauptproblem, dass es dann auf einmal so ein Überangebot an Turnieren gab. Auch dann halt doch, ja, mehrere Turniere an einem Wochenende. Parallel war, glaube ich, auch noch dann zusätzlich irgendwie in Berlin irgendwie was. Also an dem Sonntag. Ja.
War das dieses High Five Legacy oder sowas?
Ja, genau, richtig. Das von Kaiser Vatari. Aber ja, und genau, so irgendwie so viel will man dann doch nicht spielen. Also es ist dann ein großes Event am Wochenende und mehr nimmt man sich dann doch auch selten vor, glaube ich.
Ja. Hast du die Zahlen gehört aus Bottrop vom letzten Wochenende?
Ich glaube, waren 64 effektiv jetzt, ne?
Oder nee, sowas? Das ist nee, Bottrop in Frankfurt. 70. Ja, du bist, genau.
Das kann sein.
Du bist in Frankfurt, okay. Nämlich. In Bottrop waren es 76 Modern, 74 Legacy und 27 Pioneer.
Ja, krass.
Also brutal. So. Vor allen Dingen, weil ja irgendwie am gleichen Tag auch Frankfurt war, ne? Oder Tag danach oder was? Also ich weiß nicht,
wann. Nee, genau, das war hintereinander.
Ja, Bottrop war, glaube ich, Sonntag und Frankfurt war Samstag oder so, ne?
Ja, oder andersrum. Das habe ich nicht genau im Kopf.
Genau. Also finde ich super krass so, dass man sieht, wie groß das irgendwie alles ist. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie auch Proxy-Events sind. Keine Ahnung. Aber vielleicht hat das ja auch wieder dazu beigetragen, dass da jetzt mehr Leute sind.
Ja, ich glaube, das eine war halt dieses Jahresendevent, was immer sowieso super groß ist. Und ja, beim anderen weiß ich nicht. Ich glaube, das sind auch beides Serien, die sowieso relativ viele anlocken, wenn ich es richtig weiß, aber dann genaueres weiß ich dazu auch nicht. Das war für mich auch immer gerade so zu weit weg, als dass ich mich da jetzt irgendwie immer mit beschäftigt hätte. Weil das ist für mich auch echt, was ist echt, also mindestens 6 Stunden Fahrt, eher mehr. Und das, ja, für einen Tag ist immer schwierig.
Ja. Nächster Bottrop-Termin, 12. Februar. Also vielleicht geht da was, ne? Monatlich irgendwie so. Ich hätte auch mal Bock drauf. Also so vielleicht mal irgendwie so ein Auto aus Hannover machen. Ich weiß noch, die ist das nochmal in der Ecke weiter irgendwie so. Aber generell ja, genau. Ist, glaube ich, sehr Lust, da mal zu zocken.
Ja, ich bin, genau. Ja, ich finde es gerade schwierig und das könnte vielleicht doch der Übergang zum eigentlichen Thema sein. So, Legacy, ich habe ja die Erwartungshaltung, dass im Legacy auch irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht was passiert. Und deswegen finde ich gerade Turniere in der Zukunft planen total interessant, weil ich gar nicht weiß, welches Deck ich denn spielen werde und wie Legacy dann aussehen wird. Auch, ich habe ja hauptsächlich die Erwartungshaltung gerade von online und meinem sehr kleinen Bereich hier in Lübeck. Aber darüber hinaus, so wie sieht das Paper-Meta eigentlich woanders aus und wie sieht das dann gerade auf größerer Ebene aus? Weil die Zahlen, die online da sind, haben wir ja auch nicht, aber doch schon irgendwie so im auf dem Top-Level schon irgendwie so eine leichte Tendenz dazu, also dass zumindest viel Delver, viel Initiative gespielt wird. Und ja, das finde ich alles irgendwie spannend und aufregend. Auf der anderen Seite ist es so ein kleiner Dämpfer, weil die Erwartungshaltung da ist, dass das, was jetzt ist, irgendwie nicht so bleiben wird. Aber vielleicht irre ich da auch. Also da bin ich nicht mal super sicher.
Ja, also ich glaube, du bist ja du hast ja 2 Combo-Decks im Repertoire, mit denen du sehr gut bist. Das eine ist irgendwie Tests, das andere ist Doomsday. Ich glaube, das sind safe Picks.
Ja.
Ich würde denken, da wird so schnell nichts verbannt.
Das stimmt.
Aber klar, es geht auch um die Meta-Shifts, um die Erwartungen, die man da irgendwie so ein bisschen hat, ne? Und wenn man sich das gerade so anguckt, es gibt 2 sehr gute Decks, irgendwie so, das eine ist Initiative, das andere ist Delver. Ich habe lange gedacht, dass Initiative das mit Abstand beste Deck im Format ist und dass auch Delver da keine Stiche gegen sieht. Dann habe ich das Matchup ein bisschen gespielt und muss das, glaube ich, revidieren, weil ich schon glaube, dass das Delver-Initiative-Matchup aus beiden Seiten knifflig ist so. Und nicht sagen würde, dass da irgendwie Initiative den gleichen Stiefel runterspielen kann, die zum Beispiel gegen Control-Deck spielt. Also so irgendwie, das ist ja gefühlt, also eine ganz, ganz üble Geschichte immer, wenn man sich Initiative gegen Control anschaut, weil, also Control-Decks einfach nicht nach Kontrolle aussehen, ne? Die sehen einfach immer alle sehr machtlos aus, so gefühlt. Delver kann da immer schon so ein bisschen mehr entgegensetzen. Delver Buns standen ja auch lange im Raum. Jetzt gibt es ein zweites Tier-1-Deck, Tier-0-Deck, wie auch immer man es nennen möchte. Was auch einem ähnlichen Level performt. Wenn jetzt danach gerufen wird, dass beide Decks gebannt werden oder in beiden Decks was gebannt werden soll, also ne, irgendwie Iteration und weiß ich nicht, Adventurer oder vielleicht auch einfach einen Errata auf die Initiative-Mechanik oder so. Ja. Finde ich auf jeden Fall alles spannend.
Ich glaube, wir waren eben noch dabei, wie das ist, irgendwie zu anderen Turnieren zu fahren. Ich glaube, das hattest du dazu noch irgendwas?
Ach so, ja, ich bin gerade so vom Hölzgen auf Stöckchen gekommen, ne? Du hast absolut recht.
Ich hatte das angedeutet oder wollte das anreißen. Ja. Die Frage ist, ob du noch irgendwie zum Fahren gen Süden irgendwas sagen wolltest.
Nö, also ich würde mich freuen, wenn damit irgendwas stattfindet, aber ich habe doch immer Bock zu. Bin für alles offen, schreib mir mal Discord eine PN. Ich fahr überall hin.
Ja, das ist egal.
Ich fahr nach Kaufbeuren aus F&M, Jungs, komm. Mach den Auto voll. Kommt einer mit? Arne kommt immer mit. Let's go rein. Arne ist auch sehr zuverlässig, was die Spritgeldteile betrifft. Also den nehme ich immer gerne mit. Komm mit.
Sehr gut.
Man darf Arne nur nicht, wenn du jemals mit Arne auf ein Turnier fährst, ne? Arne, ich mag den Kerl, wirklich. Aber das muss ich dich jetzt hier warnen, ja, und er und alle anderen auch, überlass dem Jungen nicht die Kontrolle übers Radio. Das kann ganz, ganz böse enden, auf jeden Fall. Ganz böse enden. Also, seitdem ich mit Arne damals auf die deutsche Legacy-Meisterschaft gefahren bin, in Mal, weiß ich, dass Vater Abraham, das ist der von den Schlümpfen, ja, wo sagt man, von wo kommt ihr denn her, dass der einen Song gemacht hat mit dem Titel Wenn die Slip-Einlage nur gut sitzt. Und seitdem bin ich wirklich bedient. Und wäre da wichtig, Pump Up das Bier auf die Melodie von Pump Up the Jam. All solche Dinge musste ich mitmachen, als Arne Kontrolle über mein Radio hatte. So. Wir waren bei In Süden fahren, ist toll. Lass uns über Legacy Buns reden.
Ja.
Ich brauche Legacy Buns.
Ja, also es sind ja noch nicht mal zwangsweise Buns. Also wir haben, du sagtest schon, die zwei Top-Decks, die sich auch jetzt irgendwie entwickeln oder entwickelt haben. Also zumindest mit Initiative ist ja deutlich was passiert, dass jetzt irgendwie die Stockliste, die Chalices im Sideboard spielt, die Schwerter Main. Also die spielen auch eigentlich nur noch darauf, ich versuche die Initiative zu kriegen und dann zu halten, um dann irgendwie zu gewinnen. Und das klappt besser, wenn man selbst mit Removal spielt. Und ja, und Delver hat eben auch ein, zwei Anpassungen. Vor allem jetzt mit der neuesten Jujubeen-Liste zeigt sich, Snuffout ist eine tolle Karte. Also es geht eigentlich, oder es geht ja sehr stark darum, möglichst früh, möglichst viel Interaktion zu haben. Und ja, freie Interaktion ist da die beste Form. Das gibt es, glaube ich, schon eine ganze Weile, dass mit Snuffout rumprobiert wird. Es gab einige, die Shadow probiert haben, das da drin natürlich zu spielen, dann auch noch mit den Tricks mit Discard into Reanimate auf das Initiative-Tier, aber eben vor allem wegen Snuffout. Und das hat jetzt aber auch immer noch mehr Delver übernommen. Es gibt echte Grixis-Delver-Listen, es gibt UR- und UR-Delver-Listen, die dieses Snuffout ja eben splashen. Und ich weiß nicht mal, ob das zwischendurch hat UR-Delver ja auch noch irgendwelche Sideboard-Karten gespielt, die dann irgendwie Pro-White-Viecher hatten. Und das sind ja alles immer wieder so Stellschrauben, an denen sich das Matchup dann irgendwie nochmal verändert hat. Deswegen finde ich diese absolute Beurteilung, wie ist eigentlich das Matchup, super schwierig, weil wieder super listenabhängig. Mhm. Und man hat jetzt gesehen, der Jujubeen hat ja praktisch durchgängig jetzt bei der letzten Showcase-Challenge mit knapp 200 Spielern durchgängig gegen Initiative was gespielt. Ich weiß nicht, wie viele, 6 Runden oder so im Swiss? Irgendwie sowas.
Ja, 5 Runden im Swiss. Er hat die erste Runde gegen Control gewonnen, dann gegen Delver verloren, dann 5-mal gegen Initiative gewonnen und dann Viertelfinale Delver, Halbfinale Delver und Finale Split gegen Breakfast.
Ja, stimmt. Und ja, das. Und da hat sich dann gezeigt, dass sich da seine Liste ja irgendwie auch dann gut durchgesetzt hat gegen Initiative.
Absoluter Metacall, ja, aber.
Und, also so, ja, total.
Super viel Respekt, dass er Viertelfinale und Halbfinale UR-Delver Mirror gewinnt. Weil das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ne? Zumindest wenn irgendwann bekannt ist, so es kommt Underground Sea und es regelt Snuffouts, weil das ist ja von einem Wasteland-Deck super einfach zu haten. Aber also wenn du da 5-mal in Folge gegen Initiative gepaart wirst, dann glaube ich auch einfach, dass der Call, ein UC und 4 Snuffout zu haben, super richtig ist.
Na, es kann ja auch gut im Mirror sein. Also du hast ja dann Main Deck halt schon das starke Out gegen Murktide Region. Du hast wirst schneller die Karten los und den Read musst du als Gegner erstmal haben, dass das auch nur ein UC ist. Denn wenn du UC siehst und dann ein Snuffout rauskommt und er hat angenommen Volcanic UC liegen, rechnest du damit, dass er nur einen UC hat oder versuchst du ihm direkt von Rot abzuschneiden? Und das, den Call finde ich dann also im Vakuum, ohne die Liste zu kennen, auch immer super schwierig. Zumal Wasteland ja auch eine Karte ist, die man teilweise gut rausboarden kann, weil man einfach so viele wichtige Spells hat und sich nicht damit aufhalten möchte, den Gegner vom Mana irgendwie abzuschneiden. Aber ja, das sind glaube ich auch so Kleinigkeiten, um die es gar nicht so großartig gehen soll. Fest steht, Delver und White Initiative sind gerade die beiden Top-Dogs. Ja. Und wir sprachen jetzt von der Showcase-Challenge. Und was, glaube ich, halt so unheimlich beeindruckend oder vielleicht auch ein bisschen beängstigend ist, sind ja allein die Teilnehmerzahlen. Also wir sind jetzt knapp 200 Spieler gewesen. Hier steht jetzt nur, hier steht 151, weil die Liste noch nicht vollständig ist. Da sind wir bei Prozentzahlen von 27% White Initiative und ja, knapp 20% Delver. Also wir haben handgestoppte 46% Delver und White Initiative. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal solche Anteile gab bei Decks. Also dass zwei Decks halt den größten Teil des Metas eingenommen haben.
Also im Legacy kann ich mich nicht dran erinnern, dass das überhaupt schon mal war. gab es vielleicht schon mal eine Zeit irgendwie, als das irgendwie mal ein dominantes Deck gab. Aber
hab die Zahlen, also wo ich es mir vorstellen könnte, zu Deathrite-Zeiten, dass du irgendwie vielleicht sowas wie Checkpile plus Grixis Delver viele Zahlen hatte.
Aber also oder auch noch, also diese kurze Zeit nach Topband irgendwie dann, ne?
Ja, genau. Also da waren das die Top-Decks, aber da hat man dann auch, wurde ja auch parallel Mono Red Stompy gespielt, Mini mal wurde Storm gespielt. Ich weiß gar nicht, wie Defts zu dem Zeitpunkt, ich glaube Defts war da gerade kein Deck, weil Deathrite auch gegen Defts irgendwie lästig war, wenn man dann auf über 20 kommen konnte und so weiter und so weiter.
Ja, Turbo Defts irgendwie so vielleicht, ne? So mit Dark Confident und sowas.
Ja, aber genau, an den Top-Tables war tatsächlich viel, viel Red Stompy und Delver und Checkpile. Aber die genauen Zahlen dazu kenne ich nicht, aber das ist so, man kennt sonst ja immer, dass es ein krasses Deck gibt, worauf alle gucken. Und das hatten wir jetzt ja auch lange in Form von UR Delver und jetzt ist es ein anderes Deck auf einmal. Und das Verrückte ist ja, dass es ein nicht-blaues Deck auch ist. Also ein nicht-blaues Nicht-Kombo-Deck. Ja, von den geschätzten Meta-Zahlen ist es ja bei Goldfish, was ja irgendwie so den Gesamt-Meta-Share schätzen will, wo die Zahlen ja aber auch nicht komplett veröffentlicht werden, weswegen das alles nicht so sicher ist, hatte White Initiative jetzt Delver überholt. Für solche Showcase-Challenges kann man das ja direkt nachvollziehen. Da finde ich diese Zahlen aber nicht so aussagekräftig, weil diese Showcase-Challenges ja über diese Qualifier-Points bezahlt werden und das haben auch vor allem viele formatfremde Grinder. Und ich glaube, dass zurzeit White Initiative das stärkere Deck für eine formatfremde Person ist, die so Basic Combat und diese Mechanik halten einfach
möchte. Ja, auf jeden Fall.
Und ja.
Aber White Initiative sich halt auch fast selbst spielt, ne? Also man sagt das immer schon so über Delver, aber ich finde das einfach noch einen Schritt mehr bei White Initiative. Das spielt sich wirklich von alleine.
Ja, also man hat ja auch einen sehr definierten Plan. So, ich habe die Initiative und möchte die irgendwie halten.
Ja.
Fertig. Das hat natürlich immer noch irgendwie hier und da kleinere Kniffe, ne? Also man muss jetzt nicht sagen, jeder, der damit viel gewinnt, der verdient sich das mit Sicherheit auch irgendwie. Aber man hat von vornherein einen Plan, man hat hier und da Interaktionsmöglichkeiten, aber diese sind Teil des Plans, dass man dem Gegner dann keine Kreaturen lässt, die irgendwie durchkommen. Und ja, deswegen gerade eine komische Phase mit Anpassungen. Am Ende hat jetzt Delver die vermeintlich bessere Win-Percentage, White Stompy die gemeinsamen Zahlen. Das Problem ist ja tatsächlich dieser Combined-Meta-Share. Also möchten wir ein Legacy-Meta haben, das eben nur aus White Stompy und UR Delver besteht. Und da haben einige schon die Schnauze voll. Andere sagen, ja, Füße stillhalten, wir sollten mal warten, bis die ganzen Karten aus, was ist denn das hier, das Commanders, nicht auch irgendein Commander-Set noch und Infinity, dass das denn zur MTGO kommen sollte, also wo auch Morlock und so drin sind. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das Set heißt.
War das nicht so ein Warhammer-Set?
Ja, stimmt, genau. Auch mit Triumph of St. Catherine. St.
Catherine, genau, ja.
Was wir halt immer noch nicht haben. Und da ist natürlich die Idee, das sind teils auch sehr starke Karten, dass die nochmal irgendwie was aufrütteln können. Die Frage ist, soll jetzt nochmal so lange gewartet werden? Kommen die Karten überhaupt? Welche Karten kommen überhaupt? Mhm. Wie lässt sich überhaupt Infinity in MTGO ganz normal implementieren mit Stickern und Co.?
Das More ist like ja auch mit Infinity, am I right?
Ja, also ich finde viele Mechaniken ja richtig, richtig scheiße. Also nur kurz einen Seitenhieb an Infinity.
Ja,
Kleinigkeiten wie aber das Embiggen für Infect finde ich wiederum sehr cool. Also es freut mich halt, dass doch so ein Deck, welches ja wieder so fast gar nicht gespielt wird, dann auf einmal so einen Boost bekommt oder vermeintlichen Boost. Ob das jetzt tatsächlich so entscheidend besser ist, weiß ich gar nicht, aber es wirkte zumindest solide.
Da ist doch jetzt sogar schon, entschuldige, die nächste Karte gespoilert, die in Infect krass ist, oder? Ist das nicht irgendwie dieser One-Drop, immer wenn der Tage vom Spell wird, kriegt der Gegner einen Poison-Counter?
Das ist an mir vorbeigegangen. Oder das habe ich noch nicht aufgeschnappt.
Ja, warte, ich
aber genau, es wird jetzt ja wieder
rauszufinden.
Wird jetzt ja wieder solche Sets geben mit phyrexianischem Mana, Infect und was weiß ich alles. Also es kann wieder spannend werden. Ich glaube aber, dass das gerade zu weit führt.
Es gibt ja diese so Leaks mehr oder weniger, ne? Ich glaube, offizielle Spoiler sind es gar nicht. Aber irgendjemand hat so ein Ding hier. Und zwar, Venerated Rot Priest heißt der. Kostet ein grünes, ist ein 1-2er Creature. Phyrexian Druid. Und hat Toxic 1. Toxic ist ein neues Keyword, sagt Players dealt combat damage by this creature also get a poison counter. Und whenever a creature you control becomes the target of a spell, target opponent gains a poison counter. Also auch bei eigenen Pump-Spells.
Oh, krass.
Ja.
Eieieiei.
Also,
der genau, ist ja auch noch 1-2. Das ist ja richtig blöd. Der wird ja gar nicht mal von Plague Engineer gekillt.
Nee, genau. Das ist super krass. Also, wir können da, glaube ich, nochmal drüber reden, wenn es Spoiler offiziell gibt, weil das ist ja jetzt gerade nur so Leaks. Und in der Vergangenheit hat sich auch schon gezeigt, dass Leaks nicht immer so geprintet werden, wie sie geleakt sind. Also es gab ja zum Beispiel diesen Soldier irgendwie, wo alle dachten, der ist super krass und der kostet dann 5 Mana statt 3 oder sowas oder 4 Mana statt 2.
Genau.
Also da glaube ich so, ne, wie gesagt, mit Vorsicht alles zu genießen, reden wir dann nochmal ausführlich drüber. Wir waren eigentlich bei Infinity, Impact aufs Format, solche Dinger finde ich cool. Ich bin sehr froh, dass ich bis jetzt nur einmal Sticker in Paper gesehen habe und noch nie dagegen spielen musste. Ich finde so Karten wie diesen Comet, heißt der so? Comet Stellar Pub?
Genau.
Finde ich super krass. Also habe ich direkt auch mir irgendwie 2 gekauft und einen Ordner gepackt, weil der ist halt super RNG, aber der ist schon gut so. Und es ist halt auch einfach ein 4-Mana-Walker irgendwie so, der nicht so einfach Red Blastbar ist oder Boltbar oder sowas. Also der kommt und hat auch auf jeden Fall Impact. Und wenn du halt die 6 würfelst, so, dann ist der brutal gut, weil dann chaint der halt einfach. Also das finde ich schon alles einen ganz, ganz coolen Ausblick für das, was noch passieren kann. Ich glaube aber auch, dass keines dieser Dinger es schafft, so einen großen Impact zu haben aufs Format, dass es ein anderes Deck auf das Level von White Initiative oder Uerdelva hieft irgendwie.
Genau, ja, das denke ich auch.
Also ne, beim besten Willen so, ich sehe es nicht. Weil auch, also so gerade White Initiative, also Uerdelva ist ja auch nur noch so gut gerade, weil es einfach geschafft hat, sich an White, das war dieses Katz-und-Maus-Spiel, was du meintest, weil die einfach geschafft haben, sich anzupassen. So, weil dieses so White Initiative war ein Deck und es dauerte nicht lange, da haben Uerdelva-Spieler Unchained Berserker gespielt. Und dann gab es irgendwie von den White Initiative-Spielern gab es entweder irgendwie Gutshot oder dann End the Festivities in so weiß-roten Decks. Und dann wurde aus dem Unchained Berserker der Blood Knight. Und dann gab es irgendwie die Walking Ballista gegen den Blood Knight. Und jetzt wurde aus dem Blood Knight ein True Name Nemesis. Also das ist halt, Delver schafft es halt einfach in seinen Slots, um mal geile Antworten zu haben. Und es sind ja auch immer nur so 1-2 Karten, die das Spiel tatsächlich kippen lassen. Aber weil das Deck vorher super gut spielt, weil diese Threats so gut protecten kann, sobald sie liegen, und weil es auch einfach sehr, sehr gut daran ist, die Threats früh zu finden, ist Delver einfach so eine absolute Bank. Und das schafft ja auch kein anderes Deck. Selbst ein Control-Deck, wenn du jetzt irgendwie sagst, du nimmst dir ein einfaches Jeskai-Control-Deck, spielst in deinem Jeskai-Control-Deck jetzt genau das gleiche. Egal ob Berserker oder True Name oder Blood Knight, so. Du hast dann zwar auch deine Forces irgendwie, aber du dickst schon nicht so gut, weil dir deine Surveil-Trigger zum Beispiel irgendwie fehlen und du nicht so tief gucken kannst. So, du hast nur die Forces als Protection, davon auch nur 4 Stück. Du kannst nicht mal eben irgendwie dazen oder so. Das ist alles irgendwie. Alle anderen Decks sind zu clunky, um dieses schnelle Tempo und diese schnelle Flexibilität mitzugehen, die Mono-White Stompy, Initiative Stompy, wie auch immer wir es nennen wollen, von den gegnerischen Decks eigentlich verlangt, weil sonst wird es einfach komplett überrollt.
Ja, genau, das ist das Hauptproblem. Und das ist auch wiederum das, was ja spielerisch teilweise nicht so viel Spaß macht oder was vielleicht auch problematisch ist, dass man eben, dass sich dieses ganze Spiel oder viel vom Spiel auf viele Aktionen in den frühen Zügen einfach verknappt. Und wenn dein Deck das nicht bringen kann, dann ist es halt nicht gut genug.
Ja.
Und das ist ja schon mal was du auch ja in anderer Form eigentlich von deinem Spielerlebnis bemängelt hast, dass du, wenn du beispielsweise gegen Control spielst, wo dann auch vom Control-Spieler oder du und der Combo-Spieler, meine ich, haben eine Wahl getroffen. Du hast die Wahl getroffen, irgendwie eine Hand ohne Force zu halten oder vielleicht mit nur einer Force oder sowas. Und der Combo-Spieler hat die Wahl getroffen, gegen eine Force zu gewinnen. Und dann ist das in zwei Zügen vielleicht mit Discard plus Combo irgendwie auch schnell durch. Ja. Und da wurden dann halt wenige Entscheidungen getroffen, die waren halt auch sehr, ja, sehr bedeutsam, aber danach ist das Ding durch. Und ähnlich hat sich das jetzt eben auch in fairen Matchups verknappt und das finden manche blöd, die noch also ein gemütlicheres Legacy gewohnt waren. Und das ist für mich sehr nachvollziehbar vom Spielerlebnis her.
Genau, das ist es. Also du hast es halt immer irgendwie so, wenn du gegen den Gegner spielst und du weißt, der ist jetzt auf irgendeinem Mono-Red-Stompy-Deck oder so und du spielst selber Delver oder ein Control-Deck, dass du halt überlegst, okay, ich brauche eine Hand, die irgendwie mit Turner Chalice umgehen kann. Weil Turner Chalice einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das kommt. Also brauche ich entweder ein Ending, dass ich das Turn 2 beenden kann, oder ich brauche irgendwie eine Force, dass ich das, ne? Also so solche Sachen. Oder ich habe irgendwie ein 2-Mana-Threat und eine Iteration und kann daraus meine Hand spielen. Also du musst irgendwie damit umgehen können, ne? Oder mit einer Trinisphäre oder so. Also das sind ja all diese Dinge, mit denen du rechnest, weil du weißt so, okay, dafür geht mein gegnerisches Deck, das gegnerische Deck aber auch sehr all-in. Weil mein gegnerisches Deck, das wirft ein Ancient Tomb rein, was dir Leben kostet, dann noch ein Chromebox, in das eine Karte gepitcht werden muss und dann die Trinisphäre. Und ist schon 4 Karten weg aus seiner 7-Karten-Hand. Ja, wenn ich Force mit Pitch habe, bin ich selber noch bei 5 und bin erstmal, was den Trade abgibt, vorne. So, ne? Wenn man es ganz, ganz grob so aufrechnet. Mhm. Weil da kommt irgendwie aus dem Chromebox und aus der Ancient Tomb danach noch der Magus oder so, aber der ist dann mit einem Bolt einfach gehandelt. Also, das ist dann ja relativ, relativ einfach aufrechenbar. Und bei Initial to Stompy ist es zum ersten Mal so, dass ich mir denke, so, ja, klar, das Deck hat 30 Mana-Quellen. Aber das Deck hat auch einfach 30 brutale Spells. Mhm. So. Und es ist ja auch einfach so gebaut, um nicht nur die Threats zu haben, also den Adventurer oder den Dungeoneer, die dann den Dungeon durchlaufen, sondern halt auch einfach noch irgendwie dich super taxen, also einen super großen Lock-Aspect haben. Ne? Mit dem Archon of Emeria, ist das der richtige?
Ja, ne? Mhm, genau, richtig.
Genau, mit dem Archon of Emeria, mit dem anderen hier, wie heißt der? 3-3 Vigilance.
Ah, Anointed Peacekeeper.
Anointed Peacekeeper, genau. Elite Spellbender aber auch. Ne? Also, das sind ja alles so Karten, die an sich schon krasse Bodies sind, die fliegen, die dich nochmal hauen, die immer einen geflippten Delver abtrauschen können, so, die im Zweifel auch mal irgendwie den Murktide-Jump blocken können und alles andere, was irgendwie halbwegs relevant hat. Die auch dadurch, dass die meisten eine 3 hinten haben, super gut ist gegen allen Moon Red Stompy gedönst, was irgendwie mit der 2 hinten kommt. Ja. Und dann im Endeffekt ist irgendwann der Payoff da und dann laufen sie diesen Dungeon einfach durch und laufen und laufen und laufen und laufen den immer wieder. Und das ist halt brutal.
Wobei das mittlerweile ja noch krasser ist, weil die Listen ja auf Once Upon a Time gegangen sind, um halt noch zuverlässiger direkt das Initiative hier zu finden. Und dieses ganze Beiwerk wird dann ja auch irgendwie damit ein bisschen abgeschafft. Also es verdichtet sich dann, oder die Form derzeit verdichtet sich auf, ich habe eine Kreatur, die Initiative macht, und ich habe einen Arsch voll Removal. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, ne? Du hast 4 Solitudes, du hast ein Main Deck 4 Schwerter, du hast 3 bis 4 oder 2 bis 4 von den, wie heißt das Enchantment, das man auch channeln kann. Das auch nochmal, also als O-Ring-Effekt gespielt werden
Touch
kann.
Touch the Spirit Ram.
Genau. Und du hast noch 2-mal deinen Palace Jailer.
Achso, ja.
Iganjo kommt auch nochmal dazu. Also du hast auch einfach einen Arsch voll Removal.
Ja.
Und ist ja, du gibst halt mit der Mechanik vor, dass das ganze Spiel sich um diese Mechanik nur noch dreht und das Halten. Und du tust das eben sehr effektiv. Und wie gesagt, das ist unheimlich krass. Das Schwierige ist halt, du kannst Kreaturen beantworten und die Mechanik läuft halt von selbst weiter, was ein bisschen frustrierend ist, dass du damit sonst nicht interagieren kannst. Und ja, was man immer noch dazu sagen muss, wenn man so das so beschreibt, dass das dann irgendwie so einseitig ist oder dass es auf irgendwas verdichtet ist, das ist ja vorher schon immer die Idee von einem Combo-Deck gewesen. Oder dass man gesagt hat, ich nehme die Interaktionsmöglichkeiten mit Stifle und Wasteland oder Blood Moon. Also diese ganzen Prison-Effekte oder die Idee, ich lasse meinen Gegner nicht am Spiel mitspielen oder drücke ihm mein Spiel auf, dass ich 1000-mal besser spiele. Das ist ja so ein Kernelement von Legacy bei vielen Decks ja einfach.
Ja.
die Frage ist so, ist das jetzt mit White Initiative oder White Stompy einfach gerade zu dolle?
Ja, das ist irgendwie so die Kokain-Version von all dem, was vorher passierte, ne?
Hm.
Also irgendwie, das ist noch mal ein drüber Messer, weil ich sag mal, dass du irgendwie so ein Lockdeck irgendwie hast, die sind genauso alt wie das Format selbst. Na, da kannst du ja irgendwie auch noch Death in Texas oder Lands von mir auszählen, die ja im Prinzip einfach daraus bestimmen, den eigenen Spielplan dem Gegner aufzudrücken und, ne? So, wenn man das so ganz, ganz breit fasst. Aber jetzt dieses Mono-White Initiative, ich finde das krass. Also, weil es dann einfach auch sehr, sehr gut noch darin ist, was es tut. So, also,
jo.
Das sind auch einfach richtig, richtig gute Threads. So.
Jo.
Und das wird dann echt so ein bisschen schwierig.
Das kann man, glaube ich, alles so gut stehen lassen. Die Frage ist ja jetzt, ja, was passiert jetzt? Oder wie entwickelt sich das? Wie schlägt sich das in den Zahlen nieder? Wir haben jetzt eben gerade ja noch ausführlich drüber gesprochen. Der Jujubin hat die Challenge gewonnen, hat im Finale gegen
Breakfast
gesplittet. Was sagen die Zahlen? Ja, Zahlen sagen, White Stompy und Uedelva sind halt mit Abstand die meistgespielten Decks und gewinnen halt auch relativ zuverlässig. White Stompy ein bisschen weniger jetzt bei der Challenge, was sich für mich immer ein bisschen damit erklärt, dass eben ausgerechnet Formatfremde auch gerne zu diesem sehr starken Deck greifen und deswegen jetzt vielleicht nicht so die Top-Win-Percentages da rausholen, während die jetzt halt noch konsequent Uedelva spielen, eher die Hardliner sind, die das eben vielleicht auch im Schnitt besser performen. Da kann ich mich irren. Das Witzige ist ja, dass Uedelva zurzeit, glaube ich, jetzt auch in den letzten Turnieren gerne mal die bessere Win-Percentage sogar noch zeigt über White Stompy. Und der Konsens von anderen schlaueren und besseren Spielern als mir war schon, dass White Stompy eigentlich das krassere Deck ist. Also White Stompy macht krassere Dinge, Delva aber in seinem Gameplan ein bisschen konstanter ist, also ein bisschen zuverlässiger. Ich weiß gar nicht, ob das mit Once Upon a Time noch überhaupt hinkommt, aber ich fand den Gedanken erstmal interessant, aber ja. Die Frage ist, passiert was? Wird was gebannt? Wenn was geht, was geht? Und die Tendenz ist ja, dass der White Plume Adventurer von Initiative gut gehen könnte. Und wenn man dabei ist, wäre es ein bisschen komisch, Delva gerade unangetastet zu lassen. Einfach weil Delva ja gerade diese unfassbare Winrate zeigt und vorher ja auch so dominant war.
Ja. Was ich neulich gehört hatte, was ich zumindest vom Gedankenspiel gar nicht so doof fand, war ein Errata auf Initiative, dass es nicht automatisch wieder oben reingeht, sobald der Dungeon einmal durch ist. Also, dass der Dungeon einmal durchgelaufen ist und dann bräuchtest du das nächste Initiative-Tier, um reinzugehen.
Ich weiß nicht, wie sinnig das ist, überhaupt großartig über Erratas zu sprechen. Von dem, was ich, glaube ich, jetzt von dem Gavin Hervey, oder heißt der so? Gavin Hervey, glaube ich, irgendwie sowas. Das ist der vom Pauper Format Panel, der wohl auch so ein bisschen mit im Design steckt. Also der auch irgendwie dann nachträglich sagte, ja, dass der Seasoned Dungeoneer eine 4 hinten hat, ist ein Problem. Also dass der im Legacy halt nicht geboltet werden kann, macht den gerade so drüber und dass der halt super schnell wächst, also außerhalb von Removal-Reichweite. Also dass der mit Pump plus Explore mal eben eine 6-7er oder noch größer wird und einfach mit Schaden nicht mehr abräumbar ist, ist einfach ein Problem.
Ja, also dass der Explore, das ist halt auch frech.
Der hatte, glaube ich, nämlich auch gesagt, neben dem vermeintlichen Designproblem, dass solche Erratas echt immer die letzte Variante sind. Also das nimmt man, glaube ich, nur sehr, sehr ungern in Kauf, zumal man da ja wahrscheinlich dann auch noch die Unterscheidung machen müsste zwischen Commander und Legacy. Und ich glaube, das wird dann spätestens problematisch, wenn man sagt, ja, im Commander ist das eigentlich alles so fein, wie es ist, da würden wir es lassen. Und im Legacy beispielsweise oder Legacy im Vintage ist das White Stompy ja auch so ein Riesendeck gerade. Da machen wir das anders. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Also ich kann mir deswegen beim besten Willen nicht vorstellen, dass es tatsächlich zu einem Errata kommen wird. Da sehe ich deutlich eher Bans. Man hat es ja auch schon im Pauper gesehen. Also Pauper war ja auch Initiative ein Problem. Da wurden die ganzen schwarzen Viecher mit Dark Ritual und Cable Ritual und was weiß ich rausgefeuert. Und dann hat man das einfach dadurch gekloppt. Und da wurden dann auch die Tiere gebannt. Also auch da hätte man schon die Möglichkeit gehabt, irgendwie zu sagen, ey, das könnte hier vielleicht schon erratet werden, das ist für Singleplayer zu stark, jetzt ist für Legacy und Vintage vielleicht auch ein bisschen drüber. Oder vielleicht auf jeden Fall für Legacy, wie stark das nun tatsächlich jetzt im Vintage-Vergleich ist, weiß ich nicht, weiß, dass es auf jeden Fall da sehr, sehr prominent ist. Ja. Aber deswegen, Errata sehe ich nicht, aber deutlich eher ein Banning. Auch wenn ich die Errata-Lösung, wenn man selbst drüber nachdenkt oder auch coole Vorschläge hört, immer eleganter klingt. Ja. Aber die Umsetzung ist, glaube ich, immer dann doch schwieriger, konsequent zu halten.
Ja, das ist ein sinnvoller Punkt. Also, ich glaube, das letzte große Errata waren ja tatsächlich die Companions.
Genau.
Und die waren ja aber durch alle Formate durch einfach broken. Von daher war das, glaube ich, da der Kompromiss, einfacher zu machen.
Ja, genau. Das war ja auch fein, weil das gar nicht so direkt auf den Karten drauf stand mit dieser Regelung. Das war ja sowieso viel Covid-Zeit, wo viel noch online war. Mhm. Und das war tatsächlich einfach relativ einfach, das zu ändern. Und ich bin auch sehr froh, dass sie das gemacht haben. Ja, aber ich glaube, sonst gab es also so Power- oder Power-Erratas sind sonst eher die Ausnahme. Deswegen rechne ich eher mit einem Ban, und wenn der Ban eben kommt, wird es für White Stompy wahrscheinlich der White Plume Adventurer. Und ja, UR Delver dann wahrscheinlich eher die Iteration und vielleicht noch der Murktide, keine Ahnung, ob da Wizards vorsichtiger ist wie sonst immer, dann wäre es vielleicht nur die Iteration. Da hätte man dann auch eventuell wieder Ersatz, aber vielleicht auch gleich der Murktide, wobei das Deck dann halt echt gut zerbannt wäre. Aber da hatten wir auch schon drüber nachgedacht, da gäbe es ja auch direkt wieder einen Ersatz für. Also für du hättest Murktide? Ja, sowohl für Murktide als auch für Iteration. Das ist ja so ein bisschen das Krasse. Also besonders mit Drangsrage Channeler kann man in den Iteration-Slot einfach Predict nehmen und für den Murktide den Tombstalker. Das ist dann halt nicht mehr so ein Riesenviech und ist dann
irgendwie
fein.
Oder den Serial Forager oder den Sailor's Bane. Also ich glaube, der Slot Nummer 2 nach Murktide, der ist sehr, sehr groß besetzt.
Ja, wobei Sailor's Bane, dass die nicht fliegen, das ist schon richtig, richtig schlecht. Mhm. Also dass die halt an jedem Pimmelkonstrukt und was weiß ich hängen bleiben, das ist schon richtig schlecht. Von daher, Sailor's Bane sehe ich nicht. Also das muss schon irgendwie ein Fliegetier sein. Ob das jetzt tatsächlich der Ethereal Forager oder Tombstalker ist oder was weiß ich, sei dahingestellt. Oder ob irgendwie der Ledger Shredder vielleicht zurückkommt. Oder ob man doch nochmal irgendwann
in die Breite...
Ja.
Das wäre wild.
Das sei dahingestellt. Aber gut. Das wär zumindest alles zu den beiden Top-Decks. Hast du noch Vorstellungen zu Bans, auch besonders was Delver angeht? Ich meine, du hast das jetzt ja auch viel gespielt. Mir persönlich fällt das immer so ein bisschen schwer, weil ich spiele Delver so, wie es ist, gerade gerne. Dragonstrange Shuttler und Expressive Iteration sind Karten, die einfach sehr viel Spaß machen zu spielen. Ich kann aber auch da sehr ruhig nur mal festhalten, dass das einfach sehr, sehr krasse Karten sind. Und dass das vielleicht auch ein bisschen drüber ist. Ja, wie siehst du das?
Du, also es ist irgendwie in jedem Spiel finde ich eine Karte, wo ich sage, boah, die ist drüber. Also mein Mindset ist auch in allen anderen Decks. Ich habe jetzt letztes FNM gegen Goblins gespielt, damit ich gefragt, wie sowas wie Muxus eigentlich legal sein kann. Kommt aus einer Cavern und dreht das Spiel. So, Goblin wartet, bis er 6 Landdrops hat und macht dich tot. Also hat mich komplett verwirrt alles. Aber nee, wenn man das ernsthaft betrachtet, Delver ist ein sehr gutes Deck. Ich glaube immer noch, dass solange die meisten Threats mit so Ein-Mana-Karten, die es ja im Format zu Genüge gibt, gehandelt werden, also irgendwie Schwert oder Blast oder so, ist das Deck noch fein. Ich verstehe aber zumindest bei Expressive Iteration die Aussage, dass die schon brutal krass ist, weil sie halt auf so vielen verschiedenen Ebenen so gut funktioniert. Also ich beschwere mich natürlich nicht, wenn nichts passiert, aber ich würde es auch nachvollziehen können, wenn jetzt eins von beiden nehmen muss. Ich glaube, beides wäre ein bisschen sehr viel, weil ich auch glaube, dass der Murktide Regent nicht mehr so krass ist, wenn die Iteration rausgeht. Aber ich mag mich da auch irren.
Mhm.
Also es ist einfach nur so mein Bauchgefühl jetzt irgendwie gerade, was mir das sagt.
Ja, sicher bin ich dabei auch noch nicht. Es spricht halt nur eine deutliche Sprache, dass die beiden Top-Decks gerade gesetzt sind und dass nicht viele andere Decks gerade oder nicht viele Decks eine Daseinsberechtigung haben, weswegen man dann über Bans überlegt. Aber
du hättest halt auch das Problem, entschuldige, du hättest halt auch das Problem, wenn du da was bannst, dass du auch immer ein Deck triffst, was gerade in Ordnung ist, ne? Also irgendwie so, zum Beispiel so ein Deck wie Jeskai Control irgendwie existiert gerade einfach, weil es Iteration gibt. So, weil du da irgendwo eine Value Engine hast, die gegen ankommt. Und ja, Jeskai Control ist ein kleines Deck, ist ein Fringe-Deck, aber dem würde so ein Iteration-Bann richtig wehtun. Ja. Oder irgendwie, ein Dash-Shadow-Deck ist gerade auch so gut, weil es Murktide Regen im Format gibt. So. Und das sind alles eben diese Dinger, wo ich sage so, ey, es würde auch einfach der Flora und Fauna des Formates nicht so gut tun, wenn man da jetzt groß anfängt rumzubannen. Und bei so einem Seeded Dungeoneer, der ja nur in einem Deck gespielt wird und der dieses eine Deck so over the top bringt, kann ich da, glaube ich, immer noch ein bisschen besser mitleben. Aber auch hier wieder vermutlich ganz viel Delver-Brille.
Ja, also zumindest historisch hat das auch nicht gestört. Also Top ist ja auch gegangen, weil obwohl das im Painter und im Doomsday, damals war Doomsday ja noch ein richtiges Kackdeck, tolle Karten waren, das hat auch niemanden.
Ja, aber Painter und Doomsday sind ja jetzt gute Decks, weil super viele gute Prints reingekommen sind.
Ja, klar.
Ne, also die waren ja dann erstmal lange weg so. Ich glaube, was für ein Argument du da gut machen kannst, ist Gitprobe. Dass Storm eigentlich den Gitprobe-Bann ganz gut überlebt hat und immer noch auch lange weiter ein stabiles Deck war. Ich glaube, das würde dann ein guter Punkt sein.
Nee, das wäre das Gegenteil. Also, dass da ein Bann ja eigentlich dafür gesorgt hat, dass das Deck selbst geschwächt wird, aber relativ verstärkt wird. Das war ja das Widersinnige. So war ja dein Punkt.
Weil
Delva ja dein Punkt.
Info hatte, ja, genau.
Ja, genau, weil Delva die Info hatte und das Deck halt selbst so stark war mit der Karte. Ja, so war ja dein Punkt, dass es auch andere Decks trifft, auch andere Decks, die eine Daseinsberechtigung haben. Ja, wobei Jeskai Control kann man auch ohne spielen, also besonders die Angelo Cardei-Liste oder Wiki-Liste, die spielt ja nicht mehr Iterations. Also da gibt es schon Mittel und Wege. Aber ich glaube, da können wir uns lange drüber unterhalten. Das sind viele Eventualitäten, die mit Sicherheit auch nicht alle bedacht werden. Das geht schon hauptsächlich um die Spitze. Aber lass uns trotzdem noch über die paar Decks reden, die es noch im Format gibt, die doch irgendwie gerade mithalten. Das sind zurzeit, ich glaube, wenn man, ja, also die prominentesten oder das, was jetzt gerade aufgekommen ist, ist mit Sicherheit Cephalid Breakfast, welches einfach dadurch prominent wurde, dass es auch ein gutes Initiative-Matchup hat. Es kann halt immer relativ früh zuverlässig kombonen, hat Forces und ja, konnte auch halt mit der Saga zumindest ganz gut gegen Chalice anstinken, als es noch Chalice gab.
Ja.
Ich selbst habe von dem Deck wenig Ahnung. Ich habe eigentlich immer nur gemerkt, und das hatte mich so gewundert, dass ich mit Delva dagegen immer relativ gut stand. Also das Delva-Matchup ist eher so mittelprächtig, heißt es zumindest auch von anderen Seiten. Aber das Initiative-Matchup scheint ausreichend gut zu sein, dass man das mittelmäßige Delva-Matchup wohl akzeptiert.
Ja.
Und das andere Deck ist Painter, also auch wieder diese mittelschnellen Combo-Decks mit Permanence. Ja. Habe ich auch wenig Ahnung zu. Ich finde die Matchups auch immer super spannend. Also aus Delva-Sicht gegen Painter, das sind auch immer super interessante Spiele, aber kann jetzt auch aus dem Kopf nicht sagen, wie sieht da das typische Spiel zwischen Painter und White Initiative aus. Ich denke mir auch so, White Initiative hat ja auch, wie vorhin gesagt, eigentlich 1000 Removals. Also die klassische Combo durchzukriegen, stelle ich mir gar nicht so leicht vor.
Nö, aber es reicht ja schon, irgendwie den Servants zu legen und anfangen zu blasten so. Ich sehe jetzt hier auch gerade, ich habe jetzt gerade mal einfach so eine Painter-Liste aufgemacht. Ich weiß nicht, inwiefern das repräsentativ ist. Aber dass die auch einige neue Karten spielen hier. Also zum Beispiel Phyrexian Dragon Engine, sagt mir Magic Goldfish, ist in 71% der Decks als One-Off.
Ja.
Und dann auch Chaos Defiler. Auch eine Karte, die ich gerade nachgucken musste, die hier abgebildet ist. Im siebten Artifact Creature, die sagt, ETB, zerstöre ein at random ein Non-Land Permanent des Gegners.
Mhm.
Und ja, dadurch, dass Painter ja auch sehr gerne so viel mit Artefakten her jonglieren kann und so, sind ETB-Effekte immer ganz gut. Also klingt auf jeden Fall alles ganz sinnvoll. Und ist ansonsten auch noch eine Trampel-Kreatur. Ja.
Ja, die Dragon Engine finde ich tatsächlich auch immer so krass. Wenn die einmal reinkommt, reloadet die halt immer. Also für 3. Das ist ja das Starke.
Ah, okay, den klassischen Ox of Argonas-Effekt.
Genau. Also ich weiß nicht, ob Ox of Argonas tatsächlich auch die ganze Hand discarden muss, aber der discardet und zieht dann 3, wenn er aus dem Friedhof ins Spiel kommt oder so ist es gewordet. Das heißt, es sollte auch mit den Welder-Engineer-Effekten funktionieren.
Ja. Und bei Engineer sagt, nee, haut hin, ja, alles gut.
Entern ja beide. Genau. Genau. Das so die beiden Top-Decks, was heißt Top-Decks? Decks, die auf die Top-Decks schielen, sich vereinzelt auch durchsetzen, was aber auch selbst nicht jeder zwangsweise in die Hand nimmt. Und ja, was glaube ich auch so, auch nicht ganz einfach zu pilotieren ist. Also besonders Painter ist so ein Deck, das man jetzt nicht mit klassischem Game-Knowledge einfach so in die Hand nimmt und dann gut pilotiert.
Ja, ist so. So. Ich überlege gerade, ne? Also es ist halt genau so, wie wir es im Prinzip gesagt haben, so Permanent-Base-Combo irgendwie so, vielleicht auch noch Elfen irgendwie da oben bei.
Wäre noch so eine Aussage. Hat sich auch irgendwie vereinzelt immer mal wieder durchgesetzt, also besonders in dem einen Paper-Turnier und ich glaube auch mit Sicherheit bei 1-2 Challenges hat sich, glaube ich, besonders die Combo-Variante da relativ gut gehalten, also die klassische Nettle-Sentinel-Variante, die halt auch ein bisschen aggressiver aufs Board kommt. Ja. Und das war's, glaube ich, schon. Ja, so Kleinigkeiten, ne? Also ich kenne das aus der Testsicht halt. Der Brian Cook hat jetzt ja auch gerade Top 8 gemacht bei der Showcase Challenge. Mhm. Liegt halt auch daran, dass das Delver-Matchup halt verdammt gut ist. Das Initiative-Matchup ist so ein Coin-Flip wohl. Gerade wenn man online halt weiß, okay, der spielt Initiative, dann geht man Game 1 halt auch irgendwie auf Turn 1 Interaktion. Oder kann das dann so ein bisschen abschätzen. Sodass das dann irgendwie machbar ist. Aber ansonsten, gegen sonst blaue Decks ist es ja fein positioniert, aber auch das ist ja wieder ein Deck, das von einer Handvoll Leute überhaupt gespielt wird.
Ja.
Ja, das und ist, ja.
Also auch einfach, wenn ich jetzt mal so den Blick aus ganz Local Paper Meter irgendwie so lege, ne? Ein Elfenspieler, der mir einfällt, ein Painter-Spieler, der mir einfällt und manchmal so ein Breakfast-Spieler. Aber ansonsten, was sehr viel gerade ist bei uns, ist Death Shadow. Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das deshalb zwangsweise ist, weil ich glaube schon, dass Death Shadow okay Matchups hat, gegen beide vermutlich. Also sowohl UR Delver, ich glaube, das UR Delver Death Shadow Matchup ist absoluter Ritt auf der Rasierklinge. Und das Initiative Matchup, ohne es hier selbst gespielt zu haben, stelle ich mir machbar vor für Shadow. Also gerade auch so Listen, die heavy auf Snuffout sind, die früh große Shadows kriegen oder ein Murktide oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob die noch Engler spielen. Nee, Engler spielen sie vermutlich nicht mehr, ne? Aber das wäre so mein...
Ich glaube, als One-Off oder so, ich habe die Listen auch nicht hundertprozentig im Kopf. Ich glaube, es gibt es tatsächlich noch mal als One-Off. Ich weiß gar nicht, wie gut die Shadows selbst sind. Es wird ja tatsächlich auch viel der Thoughtseize into Reanimate-Plan gefahren.
Ja, stimmt. Strix auch.
Genau, richtig. Strix ist dann nochmal die andere wichtige Karte. Ich kann mir vorstellen, dass der Shadow selbst gegen Initiative halt echt gefährlich ist, gegen 8 Swords-Effekte. Ich könnte mir sogar vorstellen, gerade aus der reinen Theorie, dass es rausgebordet wird, aber wissen tue ich es auch nicht.
Ja.
Ansonsten, ja genau, das genau, Delver-Matchup super spannend, wobei mit den Strixen fühlt sich das ganz, ganz spannend an. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Es fühlt sich aus Delver-Sicht gerne mal unangenehm an, wenn man früh mit Strixen zugeschissen wird und auch nach dem Borden ist oder das Borden selbst ist auch schwer einzuschätzen, weil man nicht weiß, wie viele Strixe, wie viele Murktides kommen da, wie gut sind eigentlich die eigenen Blasts, weil die gegen den ganzen klassischen Kram mit Discard und Shadow selbst sind die ganzen Blasts halt auch richtig scheiße. Das heißt, man hat da eventuell situative Karten, die es dann doch nicht reißen. Deswegen tatsächlich ein spannendes Matchup, wo man auch aufpassen muss, wann man sich dann wie austappt, genau. Und ja, aber genau, könnte ich jetzt auch keine pauschale Aussage zu treffen, wie gut oder wie schlecht das jetzt ganz genau ist.
Ja, abwarten.
Ja.
Das ist es, glaube ich. Also ich glaube, wir werden noch viele Entwicklungen sehen, auch in der nächsten Zeit. Weil ich zumindest nicht das Gefühl habe, dass so einfach vom der Gerüchteküche und der externen Kommunikation, dass der Bann jetzt so imminent die nächste Woche kommen sollte, ne? Also ich glaube, so ein bisschen Spielraum, nenne ich es einfach mal, wird da wohl noch irgendwie vorhanden sein. Oder mal gucken, wie sich der ausgestaltet.
Ja, das denke ich auch. Guti, dann hätten wir es, glaube ich, zum Stand zu Legacy. Oder hast du noch irgendwie ein Deck im Sinn, das gerade zurzeit wichtig oder präsent oder nennenswert wäre?
Ich finde Alberno, explizit Alberno ist immer nennenswert. Explizit das.
Ja, normales Burn, nicht gut genug, Alberno.
Muss schon Alberno sein. über das Tattoo haben wir schon geredet hier im Podcast, ne?
Ja, genau.
Ja, okay, sehr gut. An der Stelle nochmal liebe Grüße. Ich überlege gerade. Eigentlich nicht. Ich habe noch ein witziges Erlebnis gehabt. Ich habe gegen jemanden gespielt, der das erste Mal Legacy gespielt hat, letzte Woche. Und er beginnt mit Turn 1 Badlands Dark Ritual.
Ja.
Und ich war schon so ein bisschen, weil du überlegst natürlich auch im Kopf, so, okay, Badlands Dark Ritual, so was da passiert. Das könnte so eine RB Reanimator-Liste sein oder so.
Jo.
Mal schauen so, ne? Ja, weißt du, was aus deinem Dark Ritual gekommen ist?
Nee, wenn du es so sagst, wahrscheinlich nicht.
Dark Confident Go.
ja.
Also der hat mir auch erzählt, so, er spielt, glaube ich, das zweite Mal gerade Legacy, er hat das Deck selber gebaut, so. Der hatte so einen schwarz-roten Midrange-Haufen irgendwie gebaut. Mhm. Was auch ganz cool war, weil der hatte so eine Combo in Anführungszeichen gefunden. Ich hab, die ist ein recht neue Creature, ich habe den Namen auch vergessen. Ist, glaube ich, für ein Mana ein 1-1, der aber sagt, wenn der aus dem Friedhof ins Spielfeld kommt, dann exilt er sich und stattdessen kriegst du ein 5-5er Flying. Mit Trampel oder so. Und seine Combo war halt irgendwie so, den irgendwie früh in den Friedhof zu kriegen und dann, also irgendwie auch einfach nur zu jumpen oder so und dann daraus zu, den zu reanimaten. So, das war so ein bisschen die Combo. Und dann nebenbei hat er halt irgendwie noch Dark Confidence gespielt und so ganz viel schwarzes Midrange-Zeug irgendwie, was man da so rumfliegen hat. Auch irgendwie, so Vampire und so aus dem neuen Innistrad-Set und sowas. Also das war schon ein wildes Deck. Ich mag das ja auch immer. Ich finde das ehrlich immer cool, wenn Leute einfach kommen und sagen so, ey, ich baue mir jetzt mein Deck, ich spiele damit, mal gucken, was passiert. Finde ich mega geil. War dann nur einfach so ein bisschen sehr antiklimatisch irgendwie, dass aus seinem Dark Ritual und Confident kommt und der Go sagt. Weil ich habe wirklich mit allem gerechnet, nur nicht damit.
Mhm, ja, glaube ich.
Ja, das war verrückt.
Okay.
Ja. Nee, genau. Legacy ist immer noch ein tolles Format, macht immer noch Spaß und kann auch, wollen wir jetzt nochmal den Bogen zum Mana-Turnier machen?
Das, ja, schon.
Würde sagen, kann nämlich auch immer und viel und gerne und überall gespielt werden. Das hat Legacy ja auch so an sich. Und wir sind da so ein bisschen drauf gekommen, weil wir ja irgendwie so am Wochenende jetzt, da haben wir eben auch kurz gehabt, so einmal das JK-Event hatten und Bautrop und irgendwie so. Deshalb haben wir auf Twitter einfach mal geschrieben, so ey, was gibt's eigentlich alles? Ne? Können wir hier vielleicht so als Service-Rubrik so ein bisschen etablieren? Was passiert eigentlich so demnächst an Turnieren? Und die Resonanz war wild. Ich hab ja so ein bisschen erzählt von Hof und Kaufbeuren und Siegen und alle so diese Adressen irgendwie so, ich habe auch bewusst geschrieben, also ich weiß tatsächlich, ob ich schreibe Norddeutschland, ich habe gesagt, bewusst geschrieben, nee, ich schreibe mal Deutschland. So, ne? Einfach mal gucken, was so abgeht. Und ich finde das auch immer cool, wenn man dann so kleine Szenen so ein bisschen erkennt. Ne? Dass dann eben so Leute, die dann tatsächlich sowas sagen, wie so, ey, in Kaufbeuren bei uns geht's übrigens ab. So, ja, finde ich mega. So, ist geil. Und dann auch noch der gute MTG Blackset irgendwie, der erzählt hat, dass bei denen im Siegen immer noch irgendwie zwei Monthly Events gibt. Es gibt ein Legacy FNM und es gibt ein Legacy Liga irgendwie so, immer dritter Samstag im Monat. Ja, schon guckt, Siegen ist jetzt auch nicht so mega weit weg, ob man sich den einfach mal einen Besuch abstattet so. Also genau, das war so ein bisschen so die Resonanz, die von dem passierte. Aber ansonsten ist zumindest in Norddeutschland gerade erstmal gar nicht so viel auf dem Zettel, oder?
Nö, also höchstens die kleinen FNMs, die wir bei uns eben so haben. Also wir machen uns ja auch nur monatlich das FNM. Also wer jetzt tatsächlich noch diesen Freitag nach Lübeck kommen möchte, das Keep Seven hat das FNM, kommt da gerne vorbei, sagt gerne Hallo. Wir beißen auch nicht.
Was, wann ist mal FNM im Keep Seven?
Ich glaube, jeden dritten Freitag im Monat, das kommt, ja, kommt tatsächlich hier hin. Jeder dritte Freitag im Monat.
Also diesen Freitag wäre.
Genau, richtig.
Stark. Weißt du, was du spielst?
Nee.
Aber du spielst?
Ich spiele auf jeden Fall, ich weiß noch nicht was. Ich bin noch am Auswürfeln oder vielleicht stecke ich tatsächlich was Neues mal zusammen. Bin da noch ein bisschen unschlüssig.
Auch nicht schlecht.
Nee, ein Brew nicht. Für Brew habe ich gerade keine Kapazität. Aber das ist was, da haben sich klügere Köpfe schon sehr viel Gedanken gemacht. Mhm. Vielleicht spiele ich aber auch ganz stumpf das, was ich immer spiele. Ja. Das wäre dann Delver. Aber mal sehen. Ja. Ich bin da, wie gesagt, noch unschlüssig. Und ansonsten ist ja, genau, sonst hier im Norden, wir haben jeden Freitag ja auch in Hamburg bei Ollis.
Das früher immer Samstag war, ne?
Genau, richtig. Das war früher immer samstags. Das ist jetzt immer Freitagabend. Boah, lass mich lügen. 18, ich glaube
18 19 Uhr, ja. Ich glaube, die sind eine Stunde früher als wir.
Ja, das kann gut sein. Und auch wohl häufig ganz gut besucht. Also auch da kann man wohl ganz gut vorbeischauen. Ansonsten, ja, und ich glaube, dann ist zumindest das, was mir bekannt ist, tatsächlich schon das FNM in Hannover. Ja. Aber genau, das sind halt jetzt ganz blöd gesagt nur die FNMs. Was Größeres steht bei uns hier gerade nicht so an.
Ja, man muss ja auch einfach sagen, dass der gute Max aus Flensburg uns alle getrollt hat, indem er nämlich einen neuen Clash angekündigt hat. Alle Hype waren wie Sau. Und dann erzählt er was von Commander Clash. Maximal 30 Leute oder so.
Ach ja.
Schwierig.
Die Hoffnung waren groß. Aber
die
Hoffnung
waren wirklich groß.
Hoffentlich kommt das noch mit entsprechender Location dann.
Also ich glaube auch, dass jetzt ist so die Hanseatic Open in Hamburg hat ja so ein bisschen dem Clash den Rang abgelaufen, also einfach auch die Leute übernommen irgendwie. Bei Clash habe ich immer so mit knapp über 100 Leuten im Kopf, Hanseatic Open hatte ja zum letzten, glaube ich, knapp 80. Und ich überlege, ob wirklich einfach nur diese 20 Dänen fehlen, die immer beim Clash war. Ob das halt einfach noch nicht nach Dänemark gekommen ist, dass die coolen Kids jetzt in Hamburg Legacy spielen. Boah,
keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass auch Hamburg für andere nochmal, also für südlichere Leute tatsächlich nochmal irgendwie erreichbarer ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das musste sich auch erstmal rumsprechen. Ne? Das waren ja auch echt dann krasse Sprünge. Ich glaube, letztes Jahr im Juni, also zu deinem Geburtstag oder so, da waren die ja noch bei um die 40 Leute. Also waren wir 40 Leute bei einer Hanseatic Open,
glaube ich. Ja.
Und dann sind das irgendwie das andere Mal irgendwie die 40 gewesen und dann beim nächsten Mal kam ja schon zack irgendwie 80 Leute, ne? Also war ja ursprünglich gecapped auf 64 und das musste halt gelockert werden und dann waren wir auf 80. Und je nachdem, wie das passt, wie die Kapazitäten da sind, wie der Bock da ist, könnte mir vorstellen, wenn das rechtzeitig angekündigt ist und das ja soweit dann bekannt ist, dass da auch viele Leute kommen, dass das noch mehr Leute von ein bisschen weiter weg anziehen könnte.
Mhm.
Also ich sehe da auch tatsächlich noch das Steigerungspotenzial.
Also abwarten, sagst du.
Ja, und hoffen, dass was kommt.
Ja, genau. Ich habe Freddy angeschrieben im Vorlauf des Podcasts. Und einfach nur gesagt so, ey, gibt's schon irgendwas so, Hanseatic Open, hast du da was Heißes, ne, eine Exklusiv-News für einen Sneep? Mhm. Und Freddy schrieb auch so, nee, also wir planen, aber er kommuniziert sowas ungerne, wenn nicht alle letzten Details stehen.
Sag, ja, okay.
Verstehe ich auch, ne?
Ja.
Willst ja auch nicht irgendwie anfangen, so, keine Ahnung. Ich mach den jetzt nicht zu Ende. Kennst du dieses José Mourinho-Video? Also kennst du José Mourinho? Das ist ein portugiesischer Fußballtrainer, so einer der besten Trainer der Welt.
Das, if I talk, I'm in trouble?
Ja, genau. I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble.
Ja, ja. Ja, ist ja für mich, also kannte ich vorher auch nicht, kannte ich auch nur durch die Chess World Championship oder was das da auch
war. Ja, genau. Magnus Carlsen hat das Video gepostet, ne?
Genau, richtig. Beim Thinkfield Cup.
Genau, als das Gerücht darum ging, dass der Gegner mit Analkugeln gecheatet hat. Mhm. Weiß man da mittlerweile mehr?
Nee, tatsächlich nicht. Also das gab ja irgendwie, das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, ist die große Klage gegen, also die Verleumdungsklage gegen Carlsen, Nakamura und Chess.com,
ne? Ja.
Und über was war das insgesamt dann 400 Millionen? Oder waren es 400 Milliarden? Ich weiß nicht.
Milliarden ist, glaube ich, sehr viel Geld.
Aber. Nee, Quatsch. Ja, 400 Millionen.
Ja, 400 Millionen kann ich mir vorstellen. Ja, da sind die Amis ja auch alle ein bisschen wilder drauf, was so Klagen angetrifft.
Ja, das stimmt.
Ich gucke mal im. Also, jedenfalls, es gibt den Wikipedia-Artikel, die Carlsen-Niemann-Controversy.
Mhm.
Aber 100 Millionen Dollar ist hier die Aussage.
Ja, okay, ja. Genau, 100,
was trotzdem sehr 100, viel Geld ist.
Ja, genau, das ist ja halt 100 Millionen pro Person. Also genau, es geht ja an einen.
Okay, dann ergibt das Sinn. Mit den insgesamt 400. Was glaubst du, wann erleben wir das erste Mal, oder gab es sowas vielleicht einfach schon mal? Cheaten in Magic Explicit Legacy mit so Devices.
Ah, witzig.
Also würdest du darauf achten, irgendwie bei deinem Gegner, wenn da vielleicht so ein bisschen was so, also so. So, du sitzt da irgendwie so, der Gegner spielt Combo, weiß nicht, ob er in die Combo gehen soll oder nicht. Auf einmal denkst du dir, huch, hat er der SMS bekommen? Irgendwas? Ich höre hier so ein leichtes Surren.
Ich bin tatsächlich schon immer skeptisch, wenn ein Gegner irgendwie in der Pause, also beim Sideboarden, irgendwie aufs Handy guckt. Mhm. Da gucke ich schon immer sehr skeptisch.
Würde ich auf Competitive auch einen Judge rufen.
Ja.
Also, oder zumindest bitten, das Handy wegzulegen. Also bei FNM ist mir egal, aber auf Competitive.
Ja, genau. Safe. So, was soll ich jetzt sagen?
Wir waren bei Buttplugs immer noch.
Ja, genau. Und. ach so, ja, nee, also ich wüsste nicht, ob das tatsächlich, ob da technische Hilfsmittel tatsächlich jemals interessant werden. Also höchstens genau dieses das Vorsagen irgendwie, was spielt der im Vorhinein, aber das ist ja, ich glaube, das hat auch Knab irgendwie mal ganz, ganz offen gesagt, dass er auf einem GP eine Person, bevor, wenn er gepairt wird, auf dem beim zu Tisch gehen einfach googelt und guckt, was hat diese Person für Finishes. Ja. So, was ja vollkommen legal ist.
Ja.
So. Und ich glaube, dass dann die Form, also die primäre Form des Cheatens tatsächlich irgendwie Deckmanipulation ist. Ich glaube, da wird es keine, also das ist ja auch so gut und so zuverlässig bei Leuten, die das halt drauf haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann auch mal solche Ausmaße annimmt, dass da großartig was mit technischen Hilfsmitteln kommt. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv. Also ich kann es mir deswegen nicht vorstellen. Hattest du da schon irgendwie Vermutungen oder Anwandlungen oder irgendwelche Vorstellungen, dass das passieren könnte?
Also noch nicht in dem Ausmaß, wie es da beim Schach war. Also noch nicht über irgendwelches vibrierendes Spielzeug oder so. Ich hatte das schon ein paar Mal, dass Gegner irgendwie eine Smartwatch hatte, was ich komisch fand. Weil dann auch immer so, weißt du, ne, die leuchtet dann immer irgendwie auf und man merkt manchmal so, also manchmal hast du ja einfach, der Gegner trägt eine Apple Watch und guckt einfach nicht drauf, sonst cool, dann macht so eine Apple Watch auch nichts. Aber gerade wenn die dann irgendwie so auftaucht, weil die kann ja auch vibrieren so, man kriegt das immer nicht mit, das finde ich dann immer schon so ein bisschen, ne, ich unterstelle da keinem irgendwas oder so. Aber das finde ich zumindest immer, da ist bei mir immer schon so ein bisschen was getriggert. Und ich hatte das einmal, dass ich ein Spiel gesehen habe, wo der Gegner ein in einem Spot war, in dem musste er eine Force finden. So, und der Spieler hatte irgendwie, keine Ahnung, ich glaube irgendwie irgendein Lockpiece liegen oder so, oder eine Trinisphäre oder so, oder ein großer Walker, ich glaube ein großer Walker war es. Und zwar klar, so wenn der jetzt resolved, dann kippt das Spiel so. Und der Gegner von diesem Spieler hatte dann in Response darauf einen Fetchland gecrackt. Und hatte seine letzte Handkarte, hatte irgendwie noch zwei Handkarten oder sowas. Und so waren beides Brainstorms. Und hat halt im Spiel das Fetchland gecrackt und hat einen Brainstorm gespielt. Und hat beim Cracken vom Fetchland so komisch gemischt. Also, ich habe das Mischen gesehen und dachte mir, Mann, irgendwas ist daran, irgendwas stimmt nicht. Also, wenn der gleich Force oben findet, ne, nur so aus dem Prozess, wie er Land rausgesucht hat und gemischt, wenn der Force oben findet, dann gehe ich zum Judge. So.
Mhm.
Und genauso ist es dann auch gekommen. Er hatte dann wie auch eine Force Pitch als zweite Karte oder so oben in seinem Brainstorm, konnte dann mit Force Pitch den anderen Brainstorm das Ding irgendwie, den Walker abräumen, hat das Spiel dann gewonnen. Und dann bin ich dann auch zum Judge und habe gesagt, hey, pass mal auf. Ich unterstelle erstmal rein gar nichts. Ich möchte nur sagen, dass es mir sofern aufgefallen ist, dass ich halt, also mir bewusst dachte, es ist komisch. Und wenn er jetzt die Force findet, dann sind das so zwei Zufälle auf einmal so, ne? Mhm. Also das passiert irgendwie nicht so. Ich unterstelle dir nicht, dass ich habe keine Beweise, dass irgendwas passiert ist. Ich sag nicht, dass es jemand ist, aber vielleicht, also manchmal haben Judges ja auch so eine Vorahnung. Manchmal haben Judges das ja irgendwie so fragen, also, ne? Manchmal haben Judges, dass sie sagen, boah, da ist ein Spieler, das wirkt komisch, was der macht, aber ich kann es nicht beweisen. Und das war einfach nur aus meiner Motivation hingegangen und gesagt, ey, ist dir bei dem Spieler schon mal was aufgefallen? Hast du schon mal was gemerkt? Kann ja, na, vielleicht hast du ein Auge drauf. Einfach nur so geschärft, dass du ein bisschen wahrnimmst. Kann ja auch sein, dass ich mir was einbilde. So, ey, wird vermutlich auch so gewesen sein. Ne, ich unterstütze ja keinem, dass er cheatet. So, vermutlich habe ich mir was eingebildet. Aber da ist der Judge dann ja auch dein Freund. So. Also der Judge disqualifiziert ja auch niemanden, weil du da irgendwie gesagt hast, ich habe übrigens gesehen, wie der hier Forza oben gesteckt hat. So, ne? Aber einfach nur mal so ein bisschen das ja, Bewusstsein schärfen irgendwie so. Und das ist wirklich ein- oder zweimal passiert, dass ich solche Situationen hatte in den 6 Jahren, wie ich jetzt hier in Hannover spiele.
Ja gut, wobei das ja wieder dann das klassische Cheating ist, also das ja auch so Bestand hat, das ist ja noch nicht mit technischen Hilfsmitteln.
Nee, genau, das ist einfach klassisch, ja, ist richtig. Aber so technische Hilfsmittel, nee, wie gesagt, Smartwatch wäre das erste, was mir irgendwie einfällt. Der andere Klassiker ist immer, wenn Leute auffällig husten.
Ja. Stimmt. Ja, wo genau, gerade wenn irgendwie der Freund vom Spieler hinter dem Gegner hinter steht, top einfach, das ist immer so ganz komisch. Das finde ich dann auch immer kritisch. Find ich auch blöd. Also finde ich es immer eine eigenartige Situation. Tue ich auch eigentlich nicht. Ich möchte nicht hinter der Person stehen, gegen die ein Kumpel von mir spielt, weil ich nicht garantieren kann, dass ich keine Gesichtsausdrücke mache, die irgendwie da einen Einfluss haben.
Ja, ist richtig. Ich versuche auch mal lieber hinter irgendwie meinem Kumpel zu stehen. Statt.
Ja, richtig.
Manchmal kommst du auch nicht drum rum so und ich kann mir da auch irgendwie also so fug und ehrlich behaupten, dass ich da noch nie irgendwie komische Andeutungen gemacht habe oder so, oder dass mir da irgendwas Englischchen ist oder so. Ich finde das auch immer schon komisch. Also so, wenn ein Kumpel von mir spielt und ich sehe was im Spiel, was nicht stimmt, so Mismatching Life Totals, dass irgendeine Karte nicht da liegt, wo sie hingehört oder so, ne? Das finde ich schon komisch anzusprechen. Also ich mache es dann meistens und sag so, ey, ihr habt da einen Spell im Graveyard, der hätte geexalt werden müssen oder so, oder du hast dir gerade Schaden für ein Fetch nicht abgezogen, irgendwie sowas so. Aber schon das finde ich eigentlich weird. Ich warte meistens nur 10 Sekunden und hoffe, dass die Spieler das selber merken.
Ja, gerade bei den Kleinigkeiten. Also bei den entscheidenden Sachen ist es dann ja wieder klar, ne? Ey, wenn du da nicht was sagst, so, dann passiert da was. Passiert da einfach das Falsche. Also ich erinnere mich da jetzt, das jüngste Beispiel ist aber auch schon ewig her, dass ein Gegner damals Miracles gespielt hat, damals dann neue Liste mit Portent und hat in seinem Upkeep irgendwie hat er es geschafft, die Karte aus dem Portent in seinem Upkeep zu ziehen. Und nee, stimmt, im gegnerischen, nee, andersrum, okay. Hat das Portent in seinem Zug gespielt, zieht im gegnerischen Zug seine erste Karte. Der Gegner spielt Elfen. Und dann kommt der Brainstorm und der zeigt dann Terminus. Und dieser Terminus ist halt die zweite Karte im Zug. Und der versucht ihn dann aber zu spielen. Und ja, da bin ich dann dazwischen. Also habe ich gesagt, ey, haltet mal bitte an und bin dann schnell zum Judge. Finde ich auch immer super unangenehm. Also weil auch, also wenn ich irgendwie spiele und mir dann jemand sagte, ey, wartet mal kurz. Weil da kannst du ja auch nicht sagen, so und so müsste das sein. Also man hat da ja, glaube ich, als Außenstehender ja kein Recht, da irgendwie ins Spiel groß einzugreifen. Und das finde ich auch schon immer schwierig. Aber
ja, genau, also wie geht man sowas um, ne? Weil ganz, ganz übel finde ich das immer so bei so Triggern, wo man sich selber nicht so 100% sicher ist, so, ich glaube, da muss man drauf achten, ich glaube, den kann man nicht vergessen und hier wurde er gerade vergessen, sage ich jetzt was? Könnte aber auch sein, dass man den gar nicht sagen muss, so. Also manchmal ist man sich ja auch nur so 95% sicher bei irgendwas, ne?
Ja.
So Baubel vergessen. Kann man Baubel vergessen, wenn man abziehen muss?
Ich glaube schon.
Ja, ich hätte auch.
Also. Aber gut. Wär mit Sicherheit nochmal Stoff für eine interessante neue Folge. Die Unbequemlichkeiten des Außenstehenden oder die Unbequemlichkeiten der Outside Assistance und. Aber nicht heute.
Ja. Nee, genau. Ich glaube, heute haben wir die Welt so ein bisschen umrundet, oder?
Ja, ich glaube auch.
Wir können zum Abschied nochmal ganz kurz Taktikbesprechung machen. Und zwar infolge unseres Twitter-Posts von wegen so, was geht eigentlich für Turniere ab? Mhm. Folgt uns auf Twitter der Lead of Marketing von Ultimate Guard. So, wie kommen wir jetzt ans Sleeves? Das ist die Mission, die ich habe, seit wir diesen Podcast gegründet haben.
So. Ja, ja.
Ich will einfach nicht für meine scheiß Sleeves bezahlen.
Ja, stimmt, du warst jetzt ja auch, du könntest ja dann auch entsprechend wiederholen, dass du ja einmal unzufrieden mit Dragon Shield warst.
Ja, aber jetzt habe ich wieder eine neue Badge Dragon Shield, die ist tatsächlich gut.
Ja.
Ja, ich mag auch Ultimate Guards und ich mag auch Katanas und KMCs und alles.
Jetzt zu früh. Das musst du noch nicht sagen.
Nee. Gerade jetzt muss ich noch sagen, dass alle anderen auch gut sind.
Gut.
Nein, also ich glaube, wir haben schon insofern journalistische Selbstachtung hier, wenn man davon reden kann, dass unsere Meinung nicht verkaufbar ist, egal für wie viele Sleeves. Also ihr seht mich nicht, es ist wirklich egal für den Preis, ihr seht mich nicht mit in so einem Ultra-Pro-Cosplay rumlaufen und einen rechten silbernen Punkt. So. Ja. Aber ach, ey, ja. Wenn uns Leute zuhören, die irgendwie zufällig Lead Marketing und E-Commerce sind bei einem Sleeve-Hersteller, vielleicht Ultimate Guard, vielleicht ein anderer, Dragon Shield, Hareruya, Katana, schreibt uns doch mal eine DM, wir würden uns freuen. Ich habe gesehen, bei euch, das Keep 7 hat für eure Jahresliga Preise im Wert von 1000 Euro, auch von, glaube ich, Ultimate Guard.
Ja, krass. Genau, richtig.
Das
ja,
ist crazy.
Krass.
Ja, also da geht etwas. Vielleicht ist 2023 das große Sponsorship, ja.
Mhm. Snap gibt Sellout. Wir arbeiten noch drauf hin.
Ja. Ist gut.
Ah, gut.
In dem Sinne, Christoph, es war mir wieder ein Fest. Wir haben die Welt wieder umrundet. Im nächsten Podcast gehen wir vielleicht auf die neuen Spoiler ein. Könnt drüber reden, dass es einen neuen Card-Type in Magic geben wird. Ne, ist jetzt gerade frisch aus der Presse. Aber das alles nicht heute.
Ja.
Von daher, wir haben die Welt umrundet. Wir schauen, was sich ergibt. Sehr viel wird, glaube ich, passieren in den nächsten Wochen, Monaten.
Sowohl
auf Turnierebene als auch auf Magic-Ebene. Ich glaube, uns steht ein spannender Start ins Jahr bevor. Und ich bedanke mich für den Podcast mit dir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch wieder bei einer Stunde 30. Also so ein solides Format hier wieder. Wieder einfach auch stark abgeliefert. Snapkeep, der Podcast, der abliefert. Und ja, muss man einfach, die Qualitätsoffensive, die Snapkeep-Qualitätsoffensive, 2023, startet sie.
Jetzt erst recht.
Genau, so, und bevor ich jetzt allen erzähle, was für nichts nutzt, du bist, der absolut gar nichts in deinem Leben im Griff hat, machst du jetzt hier eine ordentliche Abmord in den Podcast.
Nee, mach ich nicht. Haut rein, ciao.
Die Wahrheit über Christoph Bengel, dann lest ihr in der MTG Eternal Hamburg WhatsApp-Gruppe.